ARD.
Ehrlicherweise ist die größte Hilfe wahrscheinlich, Ruhe zu bewahren und weiterhin die Überzeugung und den Glauben zu haben und auch zu zeigen, dass diese Mannschaft durchaus in der Lage ist, wenn sie ihre Qualitäten zeigt, jede Mannschaft zu schlagen.
Sportschau F, das EM-Special.
Hey, ich bin Christina, ich bin Reporterin beim NDR und der Sportredaktion und für euch bei dieser Fußball-EM. Genauer, ich bin immer da, wo das deutsche Team auch ist, beim Training, bei den Spielen, davor und danach. Ich kann euch also versprechen, in diesem Podcast seid ihr richtig nah dran. Und mittendrin in dieser EM, denn unser Team ist überall dort, wo es wichtig ist. Oder spannend, oder lustig, oder auch einfach mal unterhaltsam. Immer in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, also es war ein hartes Spiel. Spanien ist eine super Mannschaft, muss man ja auch sagen. War natürlich super für uns, dass 0-0 zur Halbzeit stand. Wir haben gekämpft bis zum Ende, wir haben daran geglaubt. Und ja, es ist natürlich schwer, wenn man über 90 Minuten den Ball hinterher rennt und wenn man ihn dann mal hat, auch oft wieder oder schnell wieder verloren hat. Von daher, ich bin stolz auf die Mannschaft, ich bin stolz, was wir in der Schweiz kreiert haben und es ist einfach Wahnsinn.
Ja, das Wunder von Bern, das ist ausgeblieben. Die Gastgeberinnen um Mittelfeldmotor Geraldine Reuteler, die ihr gerade gehört habt, sind raus. Weltmeister Spanien zieht mit dem 2-0 ins Halbfinale ein. Dabei hatten die Schweizerinnen echt lange standgehalten, ehe die spanische Qualität sich dann doch durchgesetzt hat. Was allerdings wie verhext ist bei dieser EM, ist die Elfmeterquote. Spanien hatte einfach 2 Elfmeter und keiner ist reingegangen. Ja, die Schweizer Fans haben ihr Team dann übrigens noch mit Standing Ovations aus dem Turnier verabschiedet und die Spanierinnen standen sogar Spalier für die Gastgeberin. Und jetzt schon mal alle Augen auf den DFB. Ich habe mich nämlich mit Nia Künzer unterhalten. Nia ist selbst Fußball-Weltmeisterin geworden 2003 und war 17 Jahre lang die Frauenfußball-Expertin in der ARD. Jetzt ist sie Sportdirektorin Frauenfußball beim DFB und das als erste überhaupt. Ja, und wie ist das eigentlich so? Das habe ich sie gefragt und natürlich noch ganz viele andere Dinge.
Nia, schön, dass ich hier zu dir kommen durfte.
Ja, sehr gern.
Wir sitzen hier auf der wunderschönen Hotelterrasse vom Teamhotel. Nia sitzt mir gegenüber. Nia, du bist ja die erste überhaupt, die jetzt diesen Posten als Sportdirektorin im Frauenfußball übernommen hat und bekleiden darf. Was macht dir bisher am meisten Spaß an diesem Job?
Ja, die Position ist ja neu. Dann durfte ich das als erstes Mal. Also das Besondere ist natürlich, dass die Aufgabe in starkem Zusammenhang steht mit dem Herzstück sozusagen des Frauenfußballs, der Frauennationalmannschaft. Und ich sage immer, das Produkt, für das ich arbeite oder wir arbeiten, ist natürlich was ganz Besonderes, weil ich selbst eine Geschichte habe im Frauenfußball, selbst gespielt habe, lange, lange Jahre in anderer Funktion begleitet habe und ja, letztendlich auch eine Leidenschaft ist, die ich mit vielen teile und jetzt gemeinsam auch hoffentlich Dinge bewegen kann.
Wir wissen es alle, du warst selber eine sehr erfolgreiche Spielerin. Wie ist das für dich, so den Entwicklungsstand zu sehen, als du Spielerin warst und wie es jetzt ist, als aus deiner Funktion heraus?
Freut mich natürlich sehr, welche Bedingungen die Mädels heutzutage vorfinden. Einerseits natürlich die Bedingungen hier bei der Nationalmannschaft, von den Trainingsbedingungen, Reisen, Unterbringung, medizinische Betreuung, das ist wirklich auf allerhöchstem Niveau. Aber natürlich auch, ich nenne es jetzt mal Aufmerksamkeit. Wir haben gerade drüber gesprochen, die Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Stadion, das ist natürlich schon was ganz Besonderes, gerade in die Tage in Basel, wenn 17.000 deutsche Fans sich für ein Auswärtsspiel ankündigen und auch ihr Team nach vorne peitschen. Das ist natürlich schon, das sind so Situationen, ich glaube, da schauen doch einige ältere Fußballerinnen ein bisschen neidisch drauf, weil das ist natürlich was ganz Besonderes, vor so einem Publikum in so Stadien spielen zu können und auch ja so ein bisschen belohnt zu werden für all das, was man investiert.
Also bei mir ist es so, ich mag meinen Job voll gerne, aber es gibt auch Sachen, auf die habe ich nicht so Bock oder die sind jetzt nicht so super toll. Wie ist es bei dir?
Also ehrlicherweise ist das jetzt nicht so spezifisch mit meinem Job oder mit der Aufgabe jetzt verbunden. Es gibt, finde ich, gerade in Führungspositionen immer Themen, die so ein bisschen tricky sind und oder mit, vielleicht mit Konflikten behaftet. Da geht es meistens um Budgetfragen, Personalfragen, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten oder dass man mal anderer Auffassung ist. Das sind, finde ich, aber ganz normale Dinge, die zu einem Job oder vielleicht auch zu einer Rolle dazugehören. Sicherlich haben wir Themen, wo man Geduld haben muss, steter Tropfen. Aber da habe ich ja zum Glück auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Da muss man einfach geduldig bleiben und beharrlich bleiben, um Dinge voranzutreiben.
Bist du denn ein geduldiger Mensch?
Mittel. Nein, also natürlich... So super geduldig bin ich nicht, aber wenn es um, sag ich mal, berufliche Themen sind, ist mir schon klar, dass man auch eine gewisse Beharrlichkeit braucht und vielleicht nicht jedes Thema, jedes Ziel sofort erreicht. Ehrlich gesagt, so habe ich es auch früher gehalten, insbesondere bei Verletzungen, dass ich mich auch über kleine Erfolge freue und daran sozusagen auch meine Motivation ausmache oder meine Motivation bekomme oder Teilerfolge sehe und nicht vielleicht gleich den Gipfel, den man nur sehr schwer erreicht.
Was würdest du denn sagen, war bisher so die größte Herausforderung, die dir gegenüberstand?
Es gibt jeden Tag eigentlich oder relativ regelmäßig Herausforderungen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man die so gewichten kann, aber Personalfragen, Personalveränderungen, Entscheidungen, da gibt es schon, manchmal sind es aber auch einfache, schwierige Gespräche oder Termine. Also ich sehe das eigentlich positiv, dass man an diesen Momenten Herausforderungen auch wächst.
Ganz die Sportlerin nach wie vor. Bei den Olympischen Spielen warst du dabei, jetzt hier bei der EM bist du dabei. Wie ist das so für dich? Wie sehr kannst du nachempfinden, was gerade bei den Spielerinnen abgeht?
Och, ich glaube ganz gut. Ich war lange Leistungssportlerin und dann kann man sich schon gut hineinversetzen, auch wenn es schon ein, zwei Tage her ist. Andererseits geht jede Spielerin, jede Sportlerin damit auch anders um. Der Austausch ist, glaube ich, ganz wichtig und gut. Und wenn jemand einen Rat oder einen Austausch will, glaube ich, hat hier jeder ein offenes Ohr und ist interessiert an der anderen Sichtweise. Weil es ist natürlich eine andere Generation und die handelt das, hat andere Rahmenbedingungen oder das Thema Aufmerksamkeit ist natürlich schon, hat sich was verändert. Aber so den einen oder anderen Tipp oder sich reinzuversetzen, ich glaube, das können wir noch ganz gut.
Es zieht so ein bisschen auf meine nächste Frage ab, weil dieses Turnier ist ja einfach gänzlich bescheiden gestartet mit der Verletzung von Julia Gwin. Dann jetzt mit dem verlorenen Spiel, im letzten Gruppenspiel für euch, ist viel Kritik jetzt auch von außen ja auch auf euch eingeprasselt und dann wahrscheinlich der eigene Frust, der da auch mit einzieht. Gibt es oder wie kannst du in so einer Situation dem Team konkret helfen? Hast du da praktische Beispiele?
Also meine Perspektive ist erstmal, dass das Turnier mit 6 Punkten eigentlich ganz gut gestartet ist. Natürlich, dass Julie sich verletzt ist, war traurig, aber wir haben 6 Punkte und waren früh fürs Viertelfinale qualifiziert, haben schwierige Situationen überstanden, auch in den Spielen. Und jetzt in der Situation, wo man vielleicht im dritten Spiel 1-2 Tore zu viel gefangen hat, bekommen hat und die Kritik sich, glaube ich, daran auch viel bemisst, ehrlicherweise ist die größte Hilfe wahrscheinlich Ruhe zu bewahren und weiterhin die Überzeugung und den Glauben zu haben und auch zu zeigen, dass diese Mannschaft durchaus in der Lage ist, wenn sie ihre Qualitäten zeigt, jede Mannschaft zu schlagen, dass ich weiterhin überzeugt bin, dass andere Teams nicht so gerne gegen uns spielen und das trifft auch auf Frankreich sehr sicher zu.
Ja, apropos Frankreich, nächster Gegner. Du hast ein positives Mindset, das habe ich verstanden. Nichtsdestotrotz gibt es ja einfach 2 Optionen. Deutschland ist weiter oder Deutschland ist nicht weiter. Gibt es auch diese Angst, ist vielleicht das zu große Wort, aber irgendwo auch eine Angst, dass es vorbei sein könnte? Schwirrt das irgendwo mit rum?
ist kein Thema. Wir sehen das alle als riesige Chance, im Viertelfinale uns gegen Frankreich durchzusetzen. Und das ist ja das, womit Sportlerinnen und Sportler eigentlich tagtäglich zu tun haben, eher die Chance zu sehen, zu gewinnen, als Angst zu haben, zu verlieren.
Das heißt, so eine Vorbereitung auf eine Niederlage steht gar nicht zur Debatte.
Kann man sich auf eine Niederlage vorbereiten oder ist das sinnvoll? Also wir bereiten uns auf das Spiel vor, auf nichts anderes.
Verstanden. Wenn es da jetzt ins Stadion geht, worauf freust du dich da immer am meisten?
Naja, ich mag schon so den ersten Gang ins Stadion, wenn ja noch nicht so viele da sind. Das ist aber, glaube ich, auch aus meiner aktiven Laufbahn schon das Abschlusstraining, fand ich immer am Vortag schön und wichtig, im Stadion schon machen zu dürfen. Das ist ja nicht immer so, aber auch dann sozusagen nach Ankunft schon mal auf dem Rasen zu sein, wenn noch nicht so viel los ist und so ein bisschen tief durchzuatmen, ganz klar, Hymne ist, glaube ich, der Moment, wo Gänsehaut da ist und natürlich auch, sag ich mal, die Sekunden vorm Anpfiff, wo man weiß, jetzt geht's los. Und das ist auch dann irgendwann okay so, weil wir haben jetzt auch ein paar Tage gehabt und viel geredet, viel geschrieben. Von daher sind dann alle froh, wenn es angepfiffen wird.
Dankeschön, Jo.
Gerne.
Ja, und bevor das Spiel angepfiffen wird, will ich euch noch etwas fundiertes Wissen mitgeben. Und dazu habe ich mir meine Kollegin und Reporterin Tabea Kunze geschnappt. Die ist heute Abend nämlich im Einsatz. Wir stehen jetzt hier vor dem Medienzentrum am Stadion in Basel, nachdem wir uns gemeinsam die Abschlusspressekonferenz des DFBs zusammen angehört haben. Hi Tabea.
Hallo Christina.
Beide Trainer der Teams, also der französische und der deutsche, haben der jeweiligen anderen Mannschaft die Favoritenrolle zugesprochen. Tabea, wen siehst du denn da in der Position?
Ich bin da eher bei Christian Wück. Ich sehe eher die Französinnen in der Favoritenrolle für das Spiel, weil sie einfach in der Vorrunde den besseren Fußball gespielt haben. Sie haben mehr Tore geschossen, sie haben alle drei Spiele gewonnen, anders als das deutsche Team. Und Deutschland geht jetzt mit dieser 1-4 Niederlage aus der Gruppe raus und ist für mich deswegen, was jetzt das Selbstbewusstsein, was die Formstärke angeht, nicht so hoch einzuschätzen. Und der französische Trainer hat ja gesagt, warum Deutschland für ihn Favorit ist. Das liegt daran, weil Frankreich ja noch nie Europameister war. Aber bei Deutschland war der letzte Titel 2013. Und das hat der Christian Wück auch gerade gesagt. Da war ja nur Sarah Debritz dabei. Und sonst spielt das für die aktuelle Mannschaft gar keine Rolle.
Jetzt ja so, dass nach dem Schweden-Debakel das Thema wieder aufkam, was eigentlich auch schon vor der EM immer eine Rolle gespielt hat, nämlich die Schwäche in der Abwehr. Julia Gwynn wurde von Carlotta Wamser ersetzt, die ja jetzt mit Rot gesperrt ist. Welche Alternativen siehst du jetzt da auf der Position?
Ja, es gibt viele Alternativen. Die eine wäre, Sarai Linder auf die Rechtsverteidigerposition zu ziehen von der linken Seite und dann links stattdessen Franziska Kett zum ersten Mal bei diesem Turnier zu bringen. Die ist 20 Jahre vom FC Bayern, total unerfahren auf der Position. Also das wäre ein Risiko. Sie ist aber immerhin schnell. Das kann natürlich helfen gegen Frankreich. Ansonsten könnte man, wenn man Linder auf der linken Seite lässt, auf der rechten Seite auf Sophia Kleinherne zum Beispiel setzen, die auch noch gar keine Rolle gespielt hat bei dieser EM. Kathi Hendrich kann auch rechts verteidigen. Das sind sozusagen mal die Alternativen, wenn man bei einer Viererkette bleiben will. Man kann auch komplett das System ändern, sagt, man kann auf drei Innenverteidigerinnen springen und Kathi Hendrich zum Beispiel noch mit dazu holen. Du merkst, Christina, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und ich habe ja gerade versucht, beim Bundestrainer was rauszukriegen. Da hat er ja auch, hat er nur gesagt, das werden sie dann morgen sehen. Ne? Also von daher.
Welche würdest du denn befürworten, welche Variante?
Ich würde tatsächlich diese Variante Linda auf der linken Seite lassen und auf der rechten Seite entweder Hendrich oder Kleinherne dahinstellen. Weil ich finde, dieses Risiko, Franziska Kett, keine gelernte Linksverteidigerin, bisher drei Länderspiele und noch keine Minute bei dieser EM gespielt. Und wenn ich mir die vorstelle, dann gegen die Französin Cascarino, ich weiß nicht, ich glaube, da müsste man dann ganz viel Daumen drücken von der Seite. Aber deswegen würde ich eine erfahrenere Spielerin wie zum Beispiel Kathi Hendrich auf die Rechtsverteidigerin-Position stellen.
Wir sprechen die ganze Zeit von den Stärken und Qualitäten der Französinnen. Du hast gerade schon eine genannt. Ist das für dich auch diejenige, auf die man ein besonderes Augenmerk lenken muss?
Sie ist eine davon auf dem rechten Flügel. Die ist so wuchtig, so dynamisch, hat jetzt zweimal getroffen im letzten Spiel. Also Cascarino muss man sich merken. Natürlich auch Katoto, die Stürmerin. Die ist knapp, ich glaube, 1,77 groß. Also sie hat eine richtige Wucht, ist total schnell. Also auf die muss man aufpassen. Und auf dem linken Flügel Baltimore genauso schnell, wuchtig, spritzig. Also von daher gibt es da gar nicht die eine Spielerin, auf die man aufpassen muss. Es ist eigentlich die komplette französische Offensive, die Weltklasse ist.
Danke dir, Tabea.
Das ist jetzt Mut, Christina.
Ich war gerade so, okay, gut, dass unsere Abwehr so stabil steht.
Ja, danke.
News und Hintergründe zur Fußball-Europameisterschaft oder zum deutschen Team, Vorberichte auf die Halbfinals und vieles mehr gibt's bei uns auf sportschau.de und in der Sportschau-App. Und Sportschau-F gibt's natürlich auch auf Instagram. Schaut doch mal vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Ciao!